Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich bin ja nicht das erste Mal hier, ich bin glaube ich das dritte Mal hier. Kann das sein?
Zweite Predigt, dritter Besuch.
Ja, genau. Ja, und ich freue mich natürlich immer wieder hier zu sein und einige bekannte Leute wiederzusehen und auch neue Leute wieder kennenzulernen. Und wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Oliver Schönberg, haben wir ja schon gehört. Meine Frau Aurora Schönberg sitzt dort. Und ich bin gebürtiger Erzgebirgler, komme aus Sachsen, wohne aber seit 2011 in den alten Bundesländern. Und seit 2015 bin ich ein Angestellter der Barmer Zeltmission. Also ich bin so das Jahr über unterwegs in Gemeinden und sonst wo und rede mit Menschen über Jesus Christus, über die Bibel und war das letzte, mein letzter Einsatz. Ich bin mit so einem Buscafé unterwegs. Einige kennen ja so Buscafé-Arbeit. War ja auch in Refrath hier. War ich in Berlin, nicht weit weg von der Universität. Und wir hatten eine Woche lang sehr, sehr gute Gespräche mit Menschen von der Universität, aber auch mit Leuten aus dem Trinkerkreis, also Alkoholiker, die da rumsitzen an dem Platz, wo wir waren und so weiter. Also wir kommen mit vielen Menschen in Kontakt und reden mit vielen Menschen darüber, was im Leben wichtig ist und jemand, der das Leben auch verändern kann, wie ich es auch selbst in meinem Leben erlebt habe, wie Jesus Christus Menschen verändern kann. Dazu werde ich später noch etwas sagen. Bei der Vorbereitung dieser Predigt bin ich beim Recherchieren auf ein Buch gestoßen. Und seid ihr überhaupt Leser? Lest so Bücher, nicht nur Zeitschriften, auch richtige Bücher? Ja? Was für Bücher? Was gibt nicht Romane wahrscheinlich auch, was noch? Bitte?
Heugelbach.
Heugelbach, okay. Das ist natürlich auch was. Ich bin beim Recherchieren auf ein Buch gestoßen von 12 Entdeckern. In diesem Buch wurde über die Berichte dieser Männer, also über die Reisen dieser Männer geschrieben und einer von diesen Männern war Christoph Kolumbus, kennen wir ja. Mit drei Schiffen ist er aufgebrochen von den Kanaren zu einem Abenteuer, was noch keiner gewagt hat. Er ist aufgebrochen oder er wollte zumindest nach Indien. Er ist dahin aufgebrochen, nach den Westen zu erkunden und er wusste nicht, was ihn da erwartet. Es war ein Aufbruch in etwas Unbekanntes. Er wusste nicht, was vor ihm liegt, was auf ihn zukommen könnte. Andere im Leben wissen es auch nicht, was auf sie zukommt, was sie erwartet, wenn sie bestimmte Situationen erleben oder vor denen sie stehen, vor Herausforderungen, wie zum Beispiel auch am Samstag. Beim Einladen zum Arbeitseinsatz weiß der Einladende auch nicht, ob genügend Leute da sind. Also man weiß nicht, was einem erwartet. Da hat man die Vorstellung von Ereignissen, die man geplant hat, man hat sich etwas vorgenommen, aber man weiß nicht so richtig, wie das ablaufen wird. Man weiß nicht, ob das eintrifft, was man sich vorgestellt hat. Und die Bibel gibt uns eine Geschichte bereit, da geht es um einen, der aufbricht und um einen, der etwas entdeckt. Es geht um einen Neuling, um jemanden, der auch nicht weiß, wie etwas werden soll, der vor einer großen Herausforderung steht. Und es handelt sich in dieser Geschichte um eine Aufbruchgeschichte. Und mein Thema ist Aufbruch ins Unbekannte. Der Aufbruch ins Unbekannte und der da aufbricht, bricht auf in neue Herausforderungen. Er bricht auf in ein neues Land. Und dieser Mann weiß nicht, was ihn in diesem neuen Land erwartet. Vielleicht fühlt sich mancher auch ähnlich. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Man hat Angst, weil man nicht weiß, was einen erwartet. Davor fürchtet man sich. Und wir wollen uns mal diese Geschichte anschauen. Und diese Geschichte steht in 1. Mose Kapitel 12. Und einige haben schon die Ahnung gehabt, um wen es sich handelt. Und diese Geschichte wollen wir uns jetzt mal angucken. 1. Mose Kapitel 12. Erste Mose 12, ab Vers 1. Da steht, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hat, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinde Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Bis hierher. Manche sagen, diese Geschichte ähnelt mit der Geschichte von Christoph Kolumbus. Manche andere sagen wiederum, das Verhalten von Kolumbus ist gleich wie das Verhalten von Politikern, von manchen Politikern. Als er aufbrach, wusste er nicht wohin. Als er ankam, wusste er nicht, wo er war. Und als er zurückkam, wusste er nicht, wo er gewesen ist. Und das Ganze noch mit dem Geld anderer Leute. Aber bei dem Vergleich fallen uns auch Unterschiede auf. Als Abraham aufbrach, wusste er zwar nicht, wohin. Und als er ankam, wusste er auch nicht, wo er war. Da waren die Leute und das ganze Land war ja alles neu. Aber mit dem geliehenen Geld war nichts. Er nahm seinen eigenen Besitz mit, ganz anders wie Kolumbus. Und ein Unterschied ist noch ein anderer. Bei Kolumbus kam der Antrieb, nach den Westen zu segeln, der Aufbruch von innen heraus. Er wollte den Atlantik überqueren und Indien entdecken. Er hatte sich das in den Kopf gesetzt und er wollte das Ding durchziehen. Bei Abraham war das aber etwas anders. Der Antrieb, aus seinem Land auszuziehen, kam von außen. Ganz anders. Abraham, so hieß er noch, ist in Ur in Chaldäa aufgewachsen. Und von da ist er und seine Familie entlang des Euphrats vom Süden nach Norden nach Haran gezogen. Und da steht in 1. Mose 11, Vers 31, und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abrahams, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Hier haben wir gelesen, dass sie unterwegs waren nach Kanaan. Von Ur sollte es nach Kanaan gehen. Das ist das Land, was westlich vom Jordan liegt. Dahin sollte es gehen. Aber sie sind in Haran stecken geblieben. Es geht also nicht weiter. Und so endet das Kapitel 11 in dieser Geschichte. Das sieht nun eher wie eine Sackgasse aus, als nach einem Aufbruch. Und manchmal endet auch das Leben so in einer Sackgasse. Man ist aufgebrochen und es geht irgendwie nicht weiter. Es steckt irgendwie fest, das Leben. Was bringt nun Abraham wieder zum Aufbruch? Wie kommt er wieder weiter? Was bringt ihn wieder in Gang? Was sorgt dafür, dass Abraham doch noch loszieht und nach Kanaan geht? Und das haben wir gelesen in 1. Mose 12, Vers 1. Da steht's, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Das ist das Geheimnis jeden Aufbruchs, egal ob in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe, im eigenen Leben. Gott spricht in das Leben hinein. Gott hat in das Leben von Abraham oder vom Abraham hineingesprochen. Aber es ist zum Stillstand gekommen und Gott muss ein zweites Mal zu Abraham sprechen, dass sein Leben wieder in Gang kommt. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 7. Lass uns mal lesen, Apostelgeschichte 7. Da lesen wir, wie Gott zu Abraham gesprochen hat. Und wie oft er zu Abraham gesprochen hat. Apostelgeschichte 7, Vers 2. Er aber sprach, ihr Männer, Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran lebte oder wohnte. Weil Gott dem Abraham in Ur begegnet ist, gab es überhaupt einen Grund, erst aufzubrechen. Da hat Gott schon gesprochen. Und dann lesen wir in Vers 4, da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters führte er ihn von dort herüber in dieses Land, das ihr jetzt bewohnt. Die Elberfelder Übersetzung schreibt, ich habe aus der Schlachter zitiert, die Elberfelder Übersetzung schreibt, das ist ein bisschen anders, da steht, da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran und von dort siedelte er ihn um, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land, in dem ihr jetzt wohnt. Das Wort siedelt heißt so viel wie umpflanzen. Also hier ist Abraham nicht einfach so weitergezogen. Dieses Wort sagt noch viel mehr aus. Es geht hier bei diesem Wort um eine abgeschlossene, präzise Handlung, bei der Gott der Handelnde ist. Also Gott hat zu Abraham ein zweites Mal gesprochen, als er in Haran war, dass sein Leben wieder in Bewegung kommt, dass er weiterzieht, dass er nicht stecken bleibt. Und er redet auch zu uns heute in unser Leben hinein, dass auch unser Leben wieder in Bewegung kommen kann, wo es feststeckt. Und das ist auch mein erster Punkt. Ich habe heute Morgen 3 Punkte und der erste Punkt ist, heraus aus dem alten Trott. Heraus aus dem alten Trott. Und heraus aus dem alten Trott klingt nach einem Zustand, in dem man sich befindet. Trotten bedeutet, dass man sich sehr schwerfällig und langsam vorwärts bewegt. Man kommt nicht so richtig vorwärts. Wer war schon mal in einem Naturschlammbad? Noch mehr. Nur 2 Leute. Naturschlammbad, da liegt man drin, kann man sich baden, aber es geht auch nur mit den Füßen. Und wenn man sich so im Schlamm fortbewegen will, also man tretet so rein in den Schlamm und sinkt dann nach unten. Und wenn man Schritte tut, merkt man, oh, hier ist ein bisschen Ballast am Bein und es wird irgendwie schwerfällig, sein Bein aus dem Schlamm zu ziehen und den nächsten Schritt zu machen. Ganz anders, wie wenn man auf der normalen Straße läuft. Da läuft man einfach seine 6, 7, 8 km/h, je nachdem, wie schnell man läuft. Aber da wird es ein bisschen langsamer. Dann hat man Mühe und Kraft, muss man Kraft aufwenden, um vorwärts zu kommen. Vielleicht ist unser Leben an irgendeiner Stelle angelangt, wo unser Leben so mühselig und schwerfällig geworden ist, wie man schwerfällig durch ein Naturschlammbad geht. Man muss viel Kraft aufwenden, um irgendwie durch den Alltag zu kommen. Vielleicht hat sich im Laufe eines Jahres großer Ballast angesammelt, den man nicht los wird oder nicht losbekommt. Und man hat sich irgendwie an diesen Ballast gewöhnt. Und so schleppt man sich dann von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Und dann trottet man so vor sich hin im schwerfälligen Leben. Das kann in unserem Leben passieren oder ist vielleicht passiert, dass man irgendwie stecken geblieben ist. Und das Leben meiner Eltern ist vor einigen Jahren stecken geblieben, als meine Eltern Christen geworden sind. Meine Eltern haben sich 2003 bekehrt, bewusst ein Leben für Jesus Christus entschieden und ich nicht. Ich habe mich erst 2009 für Jesus Christus entschieden. Und meine Eltern haben für mich gebetet und umso mehr sie beten, umso schlimmer wurde das Verhältnis zwischen von mir zu ihnen. Alles, was nach christlich aussah, habe ich im betrunkenen Zustand von der Wand gerissen und in den Ofen geschmissen und verbrannt. Und das war für meine Eltern ein großes Problem. Das Leben meiner Eltern ist ins Stocken geraten. Und sie haben viele Jahre dafür gebetet, dass es wieder vorwärts geht. Und Gott hat das Gebet erhört. 2009 habe ich mein Leben Jesus Christus anvertraut. Aber das kann auch in der Gemeinde sein, dass das Leben in der Gemeinde irgendwie ins Stocken geraten ist. Die einstige Freude, in die Gemeinde zu kommen, ist vielleicht zu einem Pflichtteil des Lebens geworden. Zu beten oder die Bibel zu lesen, ist zu einer Gewohnheit geworden und diese Gewohnheit kann auch zu einer Last werden. Der Jugendkreis, für den man sich mal vorbereitet hat, wird auf einmal langweilig. Und auch das Leben mit dem Herrn kann manchmal auch eine Last werden. Wir machen zwar sämtliche Sachen mit, wir beten am Tisch, oft jedoch vielleicht aus Pflichtgefühl. Wir lesen zwar die Bibel, aber sie wird uns langweilig. Und dann trottet man so in seinem christlichen Leben dahin, von Sonntag zu Sonntag. Und an solche Situationen kann man sich auch sehr schnell gewöhnen. Abraham gewöhnte sich wahrscheinlich auch an die schöne Situation der familiären Atmosphäre in Haran, als er dort angelangt ist. Wenn man überlegt, dass der Vater Abrahams in Haran gestorben ist und alle Familienangehörigen nach ihm in diesem Umland lebten, also blieben ja dann alle dort, wenn man spätere Geschichte liest, könnte man glatt davon ausgehen, dass Haran die Heimatstadt Teras war, also Teras ist der Vater von Abraham, und dort sich die ganze Familie, der ganze Familienclan irgendwie, vielleicht alte Freunde mal wieder getroffen haben und dass sie dort gewohnt haben, bevor sie in Ur gelebt haben. Und das kann eine sehr schöne familiäre Atmosphäre sein, an der man stecken bleibt. Und so könnte man sich auch an andere schöne Dinge in unserem Leben gewöhnen, die uns eigentlich behindern, mit dem Herrn vorwärts zu gehen, die uns das Leben mit dem Herrn eigentlich schwer machen. Denn manches im Leben kann sehr gemütlich sein. Bei Gewohnheiten, die sich mal bewährt haben, gibt es keinen Grund für Veränderungen. Man sagt, man hat alles im Griff und die Weichen des Lebens wurden vor vielen Jahren mal gestellt und da kann man sich getrost zurücklehnen und das Leben einfach so genießen, wie es gewohnt ist. Wofür man sich früher vielleicht für Veränderungen eingesetzt hat, muss man heute nicht mehr machen. Man muss sich heute nicht mehr verändern, weil man es früher gemacht hat. Da merkt man, Veränderung ist nämlich schwer. Keine Veränderung macht aber das Leben mit dem Herrn schwerfällig. Wie viel Trott und Schwerfälligkeit, etwas Hinterherziehendes, hat sich in unserem Leben eingenistet? Wie viele Gewohnheiten, wie viele Entscheidungen, die man mal vor Jahren getroffen hat, macht das Leben mit dem Herrn schwer? Oder macht andere das Leben mit einem selbst schwer? Und in dieses langsame, schwerfällige gewordene Leben spricht Gott den Abraham an. Gott spricht da hinein in diesen Trott des Lebens und er sagt, 1. Mose 12, Vers 1, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott spricht hier, geh hinaus. Und wir können dankbar sein, dass Gott uns nicht in Ruhe lässt, sondern er zu uns spricht. Und er spricht zu Abraham ein zweites Mal. Und zu uns spricht er auch. Und manchmal nicht nur zweimal, sondern mehrmals. Manchmal hören wir schlecht und überhören manchmal, was Gott uns sagen will, weil es uns einfach nicht passt. Aber Gott redet zu uns und er ruft in unser Leben hinein, aus dem Trott des Lebens herauszutreten. Dinge, mit denen unser Leben ins Stocken kommt, sagt er, lass die gewohnten Sachen hinter dir und komm mit mir. Folge mir nach. Hier fordert uns der Herr auf, aufzubrechen, heraus aus den bisherigen Situationen unseres Lebens. Welche Bindungen in unserem Leben müssen gelöst werden? Ist man gebunden an einen Streit, der sich das ganze Jahr hinweg durchzieht? Ich war mal sauer auf einen Bruder, dass ich ständig, wenn ich nur an ihn dachte, mir die Haare zu Berge standen. Und ich innerlich, wenn ich ihn schon hörte, fing ich an zu schimpfen. Und das sind Bindungen manchmal, von denen wir nicht so schnell loskommen. Was für Entscheidungen haben wir getroffen, die wir vielleicht korrigieren müssen? Abraham ist durch Gott herausgefordert, sich von starken Bindungen zu lösen. Er soll aus dem Land gehen, aus der Verwandtschaft und aus dem Haus seines Vaters. Das bedeutet nicht, wir müssen jetzt alle aufstehen, unsere Klamotten packen, nach Hause rennen, die Klamotten weiterpacken und irgendwo anders hinziehen, Gemeinde wechseln, Beruf wechseln, alles mögliche. Das bedeutet es nicht. In diesem Fall sind es Bindungen, die verhindern, Gott nachzufolgen. Lasst uns mal lesen Josua 24, Vers 2. Dann sehen wir ein bisschen, in welchem Umfeld oder aus welchem Umfeld Abraham eigentlich gekommen ist. Da sehen wir, was er mitbrachte, was er mitschleppte. Josua 24, Vers 2. Da steht: Da sprach Josua zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms und dienten anderen Göttern. Auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Also Abraham kam aus einer Familie, die nichts mit dem Gott Israel zu tun hatten. Und hier haben wir gelesen, dass sie anderen Göttern dienten. Also andere Götter standen da im Mittelpunkt. Andere Götter sind Dinge, wo man sagt, dafür lohnt es sich zu leben. Das sind Dinge, die meinem Leben Sinn verschaffen. Was sind das für Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, diese Dinge verschaffen unserem Leben erst einen richtigen Sinn? Und aus so einem Umfeld kommt der Abraham. Der hatte keinen frommen Hintergrund und er wusste nichts über die Bibel, was wir heute wissen. Aber Gott hat in dieses Leben dieses Mannes hineingesprochen und was hat er gemacht? Er hat sich gelöst. Er hat sich davon gelöst. Der Abraham fing an, sein Leben zu überprüfen und das müssen wir auch tun, ob das noch richtig ist, was wir eigentlich machen, ob das noch richtig ist, wofür wir uns mal entschieden haben. Die Aussage ist, löse dich von allem und geh dorthin, was ich dir zeigen werde, besagt, löse dich von dem Geringeren und folge dem Größeren nach. Löse dich von den unwichtigen Dingen und folge dem Wichtigen nach. Das bedeutet das. Gott sagt, komm heraus und überprüfe dein Leben und lass die Dinge zurück, die verhindern, mir nachzufolgen. Lass die Dinge zurück, die verhindern, mir nachzufolgen. Und er verließ sie auch, aber erst spät. Lasst uns mal lesen, 1. Mose 12, Vers 4. Da lesen wir, wie alt denn Abraham war, als er sich entschied, Gott ganz nachzufolgen. Da heißt es, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hat, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Stell dich mal vor, einen 75 Jahre älteren Mann. Und einige haben wir hier, die 75 oder älter sind, die 50 Jahre alt sind oder älter sind. Mancher weiß, in diesem Alter, da wird manches schwerfällig. Man hat Rückenprobleme, man kann nicht mehr richtig gehen. Meine Oma, die ist mit 84 Jahren, ist sie gestorben, sie hatte Demenz. Und das hat sich auch um diese Zeit eingeschlichen. Dann merkt man, man wird älter. Und hier haben wir einen 75 Jahre älteren Mann sitzen. Oder lesen wir von einem. Und der verließ alles. Er war bereit, im hohen Alter Gott nachzufolgen. Er war bereit, Altes, Gewohntes hinter sich zu lassen und auch Neues zu lernen. Gott lässt ältere Geschwister nicht irgendwo sitzen und redet nicht mehr zu ihnen, sondern er will sie gebrauchen und er fordert auch ältere Geschwister heraus, dass sie ihm nachfolgen und den Trott ihres Lebens auch verlassen. Abraham war kein jugendlicher Draufgänger mehr, sondern er war ein Mann mit Reife und er hatte Erfahrungen in seinem Leben gesammelt. Aber er lässt sich darauf ein, alles, was er kannte, abzubrechen und einfach neu zu beginnen. Und bei einem Neubeginn merken wir, ist oft kein Zuckerschlecken. Ich bin schon oft umgezogen und ich musste oft Aufgebautes einfach zurücklassen. Und bin irgendwo anders hingezogen und musste neu wieder aufbauen. Da ist ein neuer Arbeitsplatz, sind neue Arbeitskollegen, neue Gemeinde oder neue Sparkasse, neue und so weiter, neue Straßen. Man muss wieder alles neu lernen. Und es geht nicht so einfach. Und das hinterlässt Spuren und manchmal auch Tränen, wenn man alles abbricht. Ich war vom September 2014 bis Dezember 2014 in Dresden. Und in dieser Zeit hatte ich eine ganze Wohnung eingerichtet. Und meine Eltern wohnten 40 Kilometer entfernt und sie kamen dann vorbei und haben mir beim Aufbau der Küche mitgeholfen. Und Anfang Januar musste ich umziehen. Alles, was dort aufgebaut worden ist, der ganze Samstag, den meine Eltern mit investiert hat, musste hinten anstehen, sondern es musste weitergehen und ich bin nach Siegen gezogen. Und dann ist man an einem neuen Ort, hat alles zurückgelassen und dann kommt die Einsamkeit. Lasst uns mal lesen Hebräer 11. Hebräer 11. Wie Abraham reagierte. Was der Schreiber des Hebräerbriefes sagt über Abraham und über den Auszug. Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. In Vers 9. Durch Glauben hielt er sich im Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden. Abraham wusste nicht sofort, wo Gott ihn hinschicken wollte. Aber durch den Schreiber Mose wissen wir das, weil er die Geschichte ja rückblickend geschrieben hat. Mose wusste, wo Abraham hingehen sollte. Nur er wusste es selbst nicht. Und da fühlt man sich einsam. Ich will mal diesen Vers, Hebräer 11, Vers 9, aus der Menge-Übersetzung vorlesen. Da steht in der Menge-Übersetzung, durch Glauben siedelte er sich als Beisasse ohne Besitzrecht in einem verheißenen Land wie in der Fremde. Ohne Besitzrecht in einem Land wie in einem Land in der Fremde. Manchmal reden wir mit Menschen so über den Glauben, aber wir merken, dass wir wie Fremdkörper für sie sind. Da ist keine gemeinsame Gesprächsbasis vorhanden. Und es ist auch manchmal unter Gläubigen so. Wenn man da die Bibel nicht mehr als Bibel nimmt, sondern wenn man Abstriche macht, wie zum Beispiel in der Ehe für Ehe, dass sich Kirche einfach dem anschließen und sagen, die Bibel, das stimmt einfach nicht. Wir wollen nicht mehr der Bibel folgen, sondern dem, was der Mainstream sagt. Und Gott sagt da hinein, komm heraus aus diesem Trott. Komm heraus aus dem Trott, den eigentlich alle treten. Komm heraus aus dem Mainstream der Gesellschaft und folge mir nach. Dann sind wir in einem Aufbruch, wenn wir Gott nachfolgen. Und nicht der breiten Masse, sondern dass wir auf Gottes Stimme hören und uns herausrufen lassen und Gott nachfolgen. Komm heraus aus dem Trott, den einfach alle treten und folge mir alleine nach. Und dann geht es auch weiter. Wenn wir aus dem Trott des Lebens heraustreten, geht es auch weiter. Und das ist auch mein zweiter Punkt. Mein zweiter Punkt ist voraus ins neue Land. Komm heraus aus dem alten Trott und es geht voraus in das neue Land. Wenn wir an die Geschichte von Kolumbus denken, Mann, war der froh, als der nach der langen Schifffahrt endlich Land gesehen hat. Denn fast wäre es auf der Schifffahrt zu einer großen Meuterei gekommen. Wäre da nicht das Land gewesen, was er gesehen hätte? Wenn nicht unbedingt das, was er erhofft hat, aber er hat ein Land gesehen. Lasst uns mal lesen, 1. Mose 12, nochmal diesen Vers, Vers 1. Erste Mose 12, Vers 1. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Also Abraham zog los in unbekanntes Gebiet. Was wird ihn da erwarten? Und manche, haben wir schon gehört, haben Angst vor dem Unbekannten. Was man nicht kennt, fürchtet man sich. Aber der Herr sagt, ich zeige dir dieses Land. Ich zeige dir, wo es mit dir hingeht, aber dazu musst du erstmal bereit sein, loszugehen. Und das ist die große Schwierigkeit. Bereit sein, loszugehen. Sollte man warten, bis man alle Sicherheiten hat, um weitere Schritte ins Glaubensleben zu gehen? Vielleicht denkt man, es könnte doch etwas schief gehen. Ich muss mich doch irgendwie absichern. Aber Gott sagt, geh und ich bringe dich dorthin, wo ich dich haben will. Hat es Gott schon mal zu uns gesagt? Oder haben wir ihn auch schon mal gefragt? Wo willst du mich haben? Und ich habe mich das selbst oft gefragt und nach Gott gefragt. Wo willst du mich haben? Und ich bekam keine Antwort. Da bin ich manchmal einfach losgegangen. Mir lag lange Zeit Gefängnisarbeit auf dem Herzen. Und ich habe mich bei verschiedenen Werken beworben, habe Bewerbungen geschrieben, habe Telefonate geführt und wollte mich einfach vorstellen und sagen, ich möchte gern im Gefängnis da mitarbeiten, bei euch mit dabei sein, mein Glaubenszeugnis einfach weiterzugeben. Und ich habe manchmal nichts mehr von ihnen gehört. Kaum eine Rückantwort. Und da dachte ich, okay, das ist nicht der Weg. Ich bin gegangen, aber das ist nicht der Weg. Später, viele Monate später, war ich bei einer Veranstaltung in Werdohl und hatte dort gepredigt. Und dann kam danach ein Bruder zu mir und fragte, du, wir machen Gefängnisarbeit. Hast du nicht einfach Lust, einfach mal mit uns mitzukommen? Und da war ich richtig platt, denn ich hatte vorher noch nie was von diesem Werk gehört. Und seitdem gehe ich mit diesem Werk ab und zu mal ins Gefängnis und besuche dort die Häftlinge. Und Gott hat auch Abraham gezeigt, wo es in seinem Leben lang gehen soll. Abraham hat sich, wie wir schon gehört haben, von dem Geringeren abgewandt und Größerem zugewandt. Und Gott hat ihm Großes zugesagt. Und diese Sache, die Gott Abraham zugesagt hat, ist so groß, dass sich die ganze Welt darum dreht. Die ganze Welt schaut auf ein ganz kleines Land im Nahen Osten. Lasst uns mal lesen 1. Mose 12, Vers 2. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Hier ist von einem großen Volk die Rede. Gott verspricht dem Abraham, aus seinen Nachkommen ein riesiges Volk entstehen zu lassen. Und das ist heute das Volk Israel. Was wächst? Und Gott, haben wir gelesen, wird Abraham segnen. Das heißt, dass das Volk mehr bekommt wie andere Völker. Das Volk wird reich sein und Gott wird mit diesem Volk sein. Gott wird den Namen Abrahams groß machen, haben wir auch gehört. Abraham sollte eine berühmte Persönlichkeit werden. Das ist bis heute so. Viele Völker glauben an diesen Abraham. Und Abraham sollte ein Segen sein. Das heißt, durch Abraham sollen andere beschenkt werden. Und wer Abraham beschenkt, der wird auch ein Beschenkter. Wer dagegen Abraham verflucht, wird ein Verfluchter. Wir haben gehört, dass aus Abraham ein großes Volk entstehen werden soll. Aber wer das Volk Abrahams verflucht, wird ein Verfluchter werden. Wir haben gelesen, 1. Mose 12, Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen. Dieses erste Wort verfluchen heißt im Hebräischen Kalal. Das bedeutet so viel wie geringe Wertschätzung. Das zweite Wort, die dich verfluchen, heißt im Hebräischen Aor. Das bedeutet wiederum eine Schranke aufrichten oder verbannen. Wer also das Volk der Juden, also Abrahams Nachkommen, gering wertschätzt, den muss ich verfluchen, sagt Gott. Jede noch so geringe schlechte Behandlung der Juden wird einen härteren Fluch Gottes nach sich ziehen. Das ist Gottes Zusage. Das ist das Schutzprogramm für Abraham ganz persönlich. Für das Volk der Juden ist das Gottes Schutzprogramm. Das sind Versprechen, die Gott ihm macht, weil er sich aufgebrochen hat, aus dem Land auszuziehen und in das Land Kanaan zu gehen. Dieses kleine Land, worum sich die ganze Welt dreht, wird noch einmal in der Weltgeschichte ganz groß rauskommen. Aber das ist ein anderes Thema. Aufbruch aber in ein neues Land bringt Neues mit sich. Das Letzte ist, dass alle Völker durch Abraham gesegnet werden. Wir haben es gelesen, 1. Mose 12, Vers 3, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Manche meinen, der Gott Abrahams ist der gleiche wie der Gott Mohammeds. Aber hier haben wir einen Beweis, dass es nicht so ist. Hier geht es um das Volk Israel. Das heißt, der Segen für alle Menschen kommt aus diesem kleinen Volk. Lasst uns mal lesen, Galater 3, Vers 13. Galater 3, Vers 13. Da steht, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Vers 14, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Um noch genauer zu sein, kommt der Segen, der Abraham versprochen wurde, durch eine Person, nämlich, wir haben es gelesen, durch Jesus Christus. Paulus erklärt in diesem Abschnitt den Galatern, das waren Leute aus Juden und Heiden, dass der Christus für alle Menschen ein Verfluchter wird. Nicht so, wie wir es gerade im Volk Israel gelesen haben oder gehört haben, sondern jemand, der mit dem Fluch beladen war. Und zwar von Gott. Ein Fluchbeladener von Gott. Denn jeder, der an einem Holz hing, war ein von Gott Verfluchter. Und jeder, der die Gesetze Gottes nicht einhielt, musste an ein Holz gehängt werden, damit jeder sehen konnte, dass genau dort ein Verfluchter hängt, der die Gebote Gottes nicht halten konnte. Jetzt müssen wir uns mal fragen, wer von uns die Gebote halten kann. Das ist eine Lüge. Da merken wir, eine Lüge ist mal schnell bei uns drin. Auch eine Notlüge oder schmutzige Gedanken. Da haben wir es. So wie es aussieht, sind wir alle Verfluchte, weil wir die Gebote Gottes brechen. Weil wir sie nicht halten können. Aber hier steht, dass Christus ein Verfluchter wurde, weil das Gesetz uns zum Fluch wurde, weil wir es nicht halten können. Wir sind Verfluchte und kommen aus dem Trott einfach nicht raus, weil wir Verfluchte sind. Würde da nicht stehen, um unsertwillen. Um unsertwillen wurde er zum Fluch. Wegen uns hat er das gemacht. Warum? Galater 3, Vers 13, da steht's, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Damit das, was Gott dem Abraham zugesagt hat, in Erfüllung geht, wir sollen Beschenkte werden. Wir haben gelesen in Hebräer 11, Vers 8, durch den Glauben gehorchte Abraham. Durch den Glauben ist Abraham losgezogen, ohne irgendetwas zu wissen. Er ging blind einfach los. Und dadurch kam er in das Land Kanaan, was ihm und seinen Nachkommen gegeben worden ist. Man kann sagen, er glaubte und durch den Glauben erhielt er das Land. Das bedeutet für uns, durch den Glauben erhalten wir den Geist Gottes und gehören dadurch sozusagen zu Gott. Gott wohnt, kommt zu uns und er wohnt in uns, in unser Leben. Er kommt in unser Leben. Er kam ins Feindesland. Er hat es erobert, aber nicht wie es machen mit Gewalt oder mit Streit, sondern er hat es erobert mit seiner Liebe. Er kam zu uns, er hat unser Herz erobert. Er ist in unsere Persönlichkeit hineingekommen. Er hat es erobert durch seine Liebe, als er Mensch wurde, als Gott Mensch wurde und zu uns kam, damit wir von dem Fluch loskommen. Er ist in unser Leben hineingekommen. Nach dem Trott des Lebens sehen wir nun wieder Land im Leben. Für Kolumbus war das Land Rettung. Für die Menschen, die den Geist Gottes haben, ist es auch eine Rettung. Kolumbus wäre umgebracht worden. Wie ist es denn bei uns? Durch den Geist Gottes sind wir keine Verfluchte mehr. Wir sind durch Christus vom Fluch errettet, gerettete.
Das heißt, es geht nun mit Gott vorwärts. Wir gehören zu Gott. Es geht mit Gott vorwärts, nicht mehr mit unseren eigenen Maßstäben, sondern mit den Maßstäben Gottes. Das ist ein Aufbruch in etwas Neues. Wir sind Aufbruch in etwas Neues. Wir sind unterwegs. Das ist eine Aufbruchsgeschichte. Das ist unsere persönliche Aufbruchsgeschichte. Durch Christus. Und dabei, wenn wir aufbrechen mit Jesus Christus, dann erleben wir auch so manche Überraschungen. Ich habe einen großen Bruder, und er hat sich vor circa vier bis fünf Jahren nicht mehr gemeldet. Bei mir und bei meinen Eltern nicht. Er war verbittert, weil in der Vergangenheit irgendwelche Fehler, also ist einiges schiefgelaufen und es gab keine Versöhnungsbereitschaft. Und da war ein richtiger Krach. Es gab Vorwürfe, aber keine Entschuldigungen. Und wir beteten die ganze Zeit lang, bis ob sich das Blatt doch mal wenden könnte und die Familie wieder zusammenkommen könnte. Letztes Jahr hat mein kleiner Bruder Geburtstag gehabt, mein jüngerer Bruder. Und mein älterer Bruder kam zu dieser Geburtstagsfeier dazu. Und dort sind meine Eltern und er sich begegnet. Und da gab es keine Vorwürfe, sondern da gab es eine freundliche Begrüßung, eine Umarmung. Und seit letztem Jahr sind sie in Kontakt. Mein Vater hat ihn mal besucht, er ruft regelmäßig an und er hat sie auch mal besucht. Mit dem Herrn geht es vorwärts. Man erlebt manche Überraschungen, aber manchmal geht es nicht immer gleich vorwärts. Manchmal tut sich auch nichts. Manchmal wartet man schon lange darauf, dass sich etwas tut. Aber es geht nichts vorwärts. Aber trotzdem, auch wenn wir keine Veränderung sehen in dem anderen, wenn wir keine Versöhnungsbereitschaft sehen in dem anderen, geht es trotzdem weiter in unserem persönlichen Leben. Auch wenn sich im Umfeld wenig tut. Das hat uns Gott durch den Glauben versprochen, dass sich unser Leben verändert. Und das lesen wir in Hebräer 13, Vers 5. Und Vers 6, da steht, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Wenn wir Hebräer mal zu Hause lesen, Hebräer 13, da lesen wir, dass es um 5 soziale Verpflichtungen geht. Also es geht um ein Leben in der Veränderung oder in der Heiligung. Es geht um das persönliche Leben, was Gott eingenommen hat. Und das Land, was nun ihm gehört, da sagt er diesen Satz aus Hebräer 13, Vers 5, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Und dieser Satz, den der Schreiber hier aufnimmt, stammt aus dem Alten Testament, entweder aus Josua 1, Vers 5 oder 5. Mose 31, Vers 6. In beiden Abschnitten geht es um die Einnahme des Landes Kanaans. Dort, wo die Völker lebten und ihre Kinder verbrannten und wo Tempelprostitution praktiziert wurde und die moralisch bestialisch lebten. Um dieses Land geht es, das Land Kanaan. Und das sollte raus aus dem Land, was Gott gehört. Das, was wir hier gerade gehört haben. Das sollte raus. Bist du bereit, vorwärts zu gehen mit dem Herrn? Dann will ich dein Beistand sein, sagt Gott. Ich bin an deiner Seite, sagt der Herr. Der Schreiber zeigt uns, wenn wir an dem Herrn und seinem Wort festhalten, dann wird sich das bemerkbar machen, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander leben. Es geht um Veränderung, die der Schreiber des Hebräerbriefes hier aufnimmt. Und jetzt zitiert der Schreiber auch einen Psalm 118, Vers 6. Der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht, was ein Mensch mir antun könnte. Das stammt aus dem Psalm 118, Vers 6. Und in diesem Psalm geht es um eine Hilfe in der Not. Das bedeutet, wenn Menschen gegen dich sind, gegen das, wie du dich veränderst und wie die Maßstäbe deines Lebens sich verändern, dann wird es Leute geben, die das nicht wollen und die dich ärgern, die dich vielleicht nicht mehr als Freund haben wollen oder als Freundin. Bei denen bist du dann nicht mehr so beliebt. Da sagt er, das ist nicht wichtig, sondern wichtig ist, was Gott will, wie er unser Leben verändern will. Darauf kommt es an. Es geht vorwärts in ein neues Leben, in ein neues, ganz neues Land. Ein Umfeld, was wir vorher nicht kannten, da geht es hin. Es geht in die Veränderung hinein. Und das schreibt hier der Hebräerschreiber und auch Abraham meint das. Und durch diese Veränderung, die wir in unserem persönlichen Leben erleben, werden auch Leute, Menschen in unserem Umfeld werden mitgerissen. Und das erlebte auch der Abraham, 1. Mose 12, Vers 5. Da lesen wir es. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Da ist Sarai, da ist Lot und die anderen Menschen, die noch dabei waren. Das sind Menschen in unserem Umfeld, die die Veränderung sehen. Und die sind berührt von diesem Wahnsinnsglauben, der einen reichen Mann dazu bringt, alles zu verlassen, alles hinter sich zu lassen, dass Gott ihn verändert hat. Die sehen das. Wäre das nicht auch schön in unserem Leben, in unserer Familie, in der Verwandtschaft, Freundeskreis, Arbeitskollegen, dass jemand durch unser Leben angesteckt wird? Dass unser Leben angesteckt wird, wie wir ans Leben mit dem Herrn führen, wie er uns verändert hat? Vielleicht erleben wir der eine oder andere das jetzt in der nächsten Woche. Wir haben gehört, raus aus dem alten Trott und folge mir nach und voraus in das neue Land. Habe ich noch ein paar Minuten Zeit? Gut. Voraus in das neue Land. Und mein dritter Punkt, mein letzter Punkt ist, er ist nicht ganz so lang, ist ein bisschen kürzer, aufwärts den Blick. Aufwärts den Blick. Sie zogen los nach Kanaan und wir haben auch gelesen, wohin sie gegangen ist. Wir lesen genau den Ort, wohin sie gezogen sind. Und das lesen wir in 1. Mose 12, Vers 6. Da steht, und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinde Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Der Ort, an dem sich Abraham platzierte, war die Terebinde Mores. Das war ein Ort, an dem okkulte Praktiken praktiziert wurden und kanaanitische Gottesdienste abgehalten worden sind. Also es war ein Ort der Götzenanbetung, der Götteranbetung. Und genau in diesem Zentrum landete der Abraham. Will Gott nachfolgen und landet in diesem religiösen Zentrum. Er ist ausgezogen von Ur, wo sein Vater, wo er gesehen hat, wie Götzen angebetet worden ist, und nun zieht er da runter und erlebt das Gleiche. Er wird wieder damit konfrontiert, was er eigentlich verlassen hat. Man ist froh, wenn man Dingen aus dem Weg gehen kann, und plötzlich kommen sie wieder und stehen einem vor der Haustür. Da kann die Verlockung schon groß sein. Man könnte vielleicht überlegen, Mensch, jetzt kann ich mal ein Auge zudrücken. Ist doch nicht ganz so schlimm. Wo stecken wir vielleicht in Versuchungen, unseres Lebens mal ein Auge zuzudrücken, wenn es darum geht, zum Herrn zu stehen? Wenn es darum geht, zur Bibel zu stehen? Was passiert da bei Abraham? Das lesen wir in Vers 6. In Vers 7, da lesen wir, was Abraham tat. Oder was passiert ist. In 1. Mose 12, Vers 7, da steht, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Gott erschien dem Abraham mitten in diesem religiösen Zentrum, in diesem religiösen Umfeld, in dem Zentrum der Verlockung. Dort erscheint Gott. Gott erscheint, weil der Abraham sich nicht mit diesen religiösen Gottesdiensten eingelassen hat. Er hat zu dem Herrn gestanden, auch in diesem Umfeld. Man kann auch sagen, dass Abraham nach oben blickte. Er schaute auf Gott und auf das, was der Herr ihm versprochen hatte. Trotz dieser Versuchung, die wir auch in unserem Leben erleben, können wir auf Gott schauen. Der Blick Abrahams ging von den Versuchungen weg und blieb bei dem Herrn hängen. Und das gab ihm Mut und dort baute er ihn einem Altar mitten in diesem Zentrum. Und das ist der erste Altar, den Abraham baut. Die Begegnung mit dem Herrn hat Spuren hinterlassen. Ich habe eine Geschichte gelesen. Eine Missionarin stand eines Tages völlig mittellos unter einem heidnischen Stamm, weit entfernt
von jeder Nahrungsmittelversorgung. Und gesundheitlich ginge sie auch nicht besonders gut. In der Versuchung zu stehen, in ihrem Leben zu versagen, berief sie sich auf das Versprechen Gottes, sie zu versorgen. Und plötzlich kam von einem Geschäftsmann ein Paket mit Hafer. Die Frau hatte noch Dosenmilch und so war sie gezwungen, 4 Wochen sich damit zu ernähren. Und in den 4 Wochen wurde sie wieder gesund. Nach einer Zeit traf sie eine Gruppe von Leuten, denen sie diese Geschichte erzählte. Und darunter befand sich ein Arzt, der sich genauer wegen dieser Krankheit erkundigte. Und dann sagte er, der Arzt, der Herr hat ihr Gebet erhört und treuer gesorgt, als sie sich denken können. Denn für diese Krankheit, die sie haben, verschreiben wir Ärzte eine 4-wöchige Haferdiät. Dieses Ereignis hat Spuren hinterlassen und das gibt Mut, dem Herrn in unserem Leben Altäre zu bauen. Genau dort, wo wir den Versuchungen begegnet sind und ihnen widerstehen konnten, wo wir auf Gott geschaut haben, denn da haben wir den Herrn erlebt. Die Altäre dienten unter anderem dazu, dass man sich daran erinnert, wie der Herr einem dort begegnet ist, dass man das nicht vergisst, auf die man zurückblicken kann, wenn man mal wieder versucht wird. Wie hat mich der Herr hier gerettet? Wie hat er mir geholfen? Mutig nach oben zu blicken auf das, was Gott tut, wenn Versuchungen kommen. Das hat Abraham gemacht. Und danach zog er weiter. In Vers 8 lesen wir, wo es hinging danach. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und wir lesen, dass er sich dieses Mal einen anderen Lagerplatz raussuchte, in keinem Zentrum der Religiosität. Er hat von der vorhergehenden Situation gelernt und macht nun einen großen Bogen um solche Orte. Der Blick nach oben gibt uns den Weg an, wie wir mit Versuchungen umgehen können. Und das können wir in dieser Woche direkt praktisch umsetzen. In dieser Woche, in der nächsten Woche, im Leben mit dem Herrn. Den Blick nach oben. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben gehört, das Thema war Aufbruch in ein unbekanntes Land. Aufbruch in Unbekannte. Mein erster Punkt, komm raus aus dem alten Trott. Es geht voraus in ein neues Land und aufwärts den Blick. Und das wünsche ich jedem von euch, wenn wir dann uns trennen, wenn wir nach Hause gehen. Aber wir haben es ja gehört, wir können auch noch ein bisschen zusammenbleiben, ein bisschen miteinander sprechen, um einander kennenzulernen. Dazu lade ich ein. Ich möchte jetzt einfach noch beten. Und wer kann, ja, dann. Herr Jesus Christus, hab du von Herzen Dank für dein Wort und dass wir so viel lernen können, so viel für uns herausnehmen können, wie du unser Leben ansprichst und verändern willst und wie du uns gezeigt hast, dass wir keine Verfluchten mehr sind, sondern dass wir zu dir gehören. Hab du Dank für diese wunderbare Geschichte, für dein Wort, für das heilige Buch, das wir haben können. Herr, segne du das, was wir gehört haben, dass wir es nicht vergessen, sondern uns danach ausstrecken, nach dir ausstrecken, dir nachzufolgen. Dass wir das immer in Erinnerung behalten und drüber nachdenken. Danke für jeden Einzelnen, mit dem ich das Wort teilen konnte, mit denen wir das hören konnten. Segne du jeden Einzelnen und schenk du noch eine gute Gemeinschaft, Herr Jesus. Hab du Dank.